George hatte mit einem Filzstift auf unserem weißen Tuch herumgekritzelt und lauter Zeitschriften aufgelistet. Mayfair Postille, Queens Bote, Cornhill Bote, neueste Nachrichten. Glaub schon, erwiderte er. Im 19. Jahrhundert gab es eine Menge Zeitschriften und in manchen wurden auch Schauergeschichten über wahre Kriminalfälle und so abgedruckt. Bestimmt steht irgendwo auch etwas über den Mord an kleinen Tom, allerdings weiß ich nicht, ob ich es auf die Schnelle finde. Jedenfalls könnten wir mit Hilfe solcher Informationen besser verstehen, was sich ereignet hat, was uns wiederum bei der Suche nach der Quelle hilft. Er legte den Stift weg. Ich gehe dann noch gleich los. Wir erwarten heute Vormittag eine große Lieferung Eisen und Salz, verkündete Holly Monroe. Ich nehme sie entgegen und packe eure Taschen für den Nachmittag. Ihr braucht bestimmt neue Indikatorlichter. Wunderbar, sagte Lockwood. Wenn du Lust hast, kannst du Holly helfen, Lucy. Ach, dazu hat Lucy bestimmt keine Lust, erwiderte Holly Monroe. Sie hat sicher etwas Besseres zu tun. Lockwood biss in eine Waffel. Da bin ich nicht so sicher, sagte er mit vollem Mund. Oh doch, sagte ich munter. Ich kann mich viel nützlicher machen, wenn ich George begleite und ihm helfe. Es kam nicht oft vor, dass George und ich tagsüber zusammen loszogen. Offen gestanden wusste ich kaum noch, wie er aussah, wenn um uns herum weder Dunkelheit noch Geister oder Kunstlicht waren. Und die Gelegenheiten, bei denen ich ihm dabei geholfen hatte, im Archiv zu stöbern, konnte man an den Fingern keiner Hand abzählen. Doch falls ihm mein Entschluss überraschte, ließ er es sich nicht anmerken. Kurz darauf trabte er friedlich neben mir her durch die Londoner Straßen. Wir liefen nach Süden durch Marylebone in Richtung Regent Street. Das Sperrgebiet in Chelsea war 1-2 Meilen weiter entfernt, trotzdem waren die Nachwirkungen des Ausbruchs überall zu spüren. Brandgeruch hing in der Luft und in der Stadt war viel weniger los als sonst. Die Cafés und Restaurants in der Marylebone High Street, die wie alle Geschäfte um 16.30 Uhr schlossen, waren sonst wenigstens um die Mittagszeit gefüllt. Heute jedoch waren die Gasträume grau und verlassen, nur die Kellner saßen einsam und untätig an den Tischen. Die Müllsäcke auf dem Bürgersteig waren nicht abgeholt worden, Abfall wehte über die Straße. Mehrmals sahen wir Hauseingänge, vor die schwarz-gelbes Bebüb-Absperrband gespannt war und Fenster auf die schiefe Geisterkreuze gemalt waren. Zeichen für aktive Heimsuchungen, um die sich noch keine Agentur gekümmert hatte, weil alle woanders im Einsatz waren. In einer heruntergekommenen Spiritistenkirche in der Wimpole Street war eine handfeste Rauferei im Gange. Die schwarz gekleideten Anhänger des Geisterkultes balgten sich mit Mitgliedern des Nachbarschaftsschutzvereins, die Lavendel auf die Vortreppe der Kirche hatten streuen wollen. Ehrbare, grauhaarige Männer und Frauen im gesetzten Alter brüllten und schrien sich an, packten einander an Kragen und verdrehten sich gegenseitig die Arme. Als George und ich näher kamen, ließen sie voneinander ab und ließen uns wortlos und schwer atmend durch. Kaum waren wir ein paar Schritte weiter, gingen sie mit neuem Eifer aufeinander los. Aber es waren bloß Erwachsene. Erwachsene hatten keine Ahnung. Wenn es dunkel wurde, würden sie aufhören, sich zu zanken und allesamt nach Hause eilen, um ihre Türen zu verriegeln. »Diese Stadt geht echt den Bach runter, oder?« sagte George. Die ersten paar Straßenzüge hatten er und ich kein Wort miteinander gewechselt. Ich war nicht in der Stimmung dazu. Doch die frische Luft und die Bewegung hatten mich ein bisschen aufgemuntert. Ich stapfte mit entschlossenen Schritten über das Pflaster. »Wie meinst du das?« »Ich meine, dass alle durchdrehen und keiner die richtigen Fragen stellt.« Wir schlängelten uns durch den Flohmarkt auf der Oxford Street, der sich mit seinen Eisen- und Silberständen, Handleserinnen und Wahrsagerbuden meilenweit in beide Richtungen erstreckte, überquerten am Oxford Circus die Straße und bogen in die Regent Street ein. Bis zum Nationalarchiv war es nicht mehr weit. »Ich weiß, warum du mitgekommen bist«, sagte George aus heiterem Himmel. »Halt mich bitte nicht für blöd.« Ich war gerade in finstere Gedanken an Vollkornwaffeln versunken, weshalb sich bei Georges unerwarteter Feststellung mein Magen verkrampfte. »Muss es denn immer einen Grund geben?« »Jedenfalls nehme ich mal an, dass es dir nicht um das Vergnügen meiner Gesellschaft geht.« Er warf mir einen Seitenblick zu. »Oder?« »Ich unternehme gern was mit dir, George. Wahnsinnig gern.« »Das wird sein«, gab er zurück. »Du hast dir unmissverständlich klargemacht, wie du drauf bist. Aber pass lieber auf. Lockwood ist davon gar nicht begeistert.« Wir stiegen gleichzeitig über die Wasserrinne, mit der sich die Klamottenläden in der Regent Street vor übernatürlichen Attacken schützten. Diese Gegend gehörte zu den sichersten der Innenstadt, hier waren die Straßen belebter. »Tut mir leid«, erwiderte ich. »Aber ich finde nicht, dass er sich da einzumischen hat. Er ist selber schuld. Ich habe mir das alles nicht ausgedacht.« »Lockwood auch nicht.« »Wer denn sonst? Er hat sich schließlich eingestellt, oder?« George warf mir wieder diesen schiefen Blick von der Seite zu. Seine Augen waren hinter dem blinkenden Brillengläser nicht zu erkennen. Ich rede davon, wie sehr du dich für diesen Geist interessierst, diesen kleinen Tom. Wovon redest du? Auch davon. Darum wollte ich dich hier heute begleiten, weil ich mehr über diesen Mordfall erfahren möchte. Aha. Wir gingen wieder ein Stück schweigend weiter. Vor uns ragte der Firmensitz von Rodwell auf, ein glänzender Büroklotz aus Kunststoff und Glas. Vor dem Eingang thront auf einem hohen Sockel das Wahrzeichen Agentur, der sprungbereite rote Löwe. »Wie kommst du denn jetzt so mit Holly aus?« fragte George. »Ich gewöhne mich an sie«, antwortete ich. »Allmählich. Du bist ja offenbar überglücklich, dass sie da ist.« »Na ja, sie unterstützt unsere Arbeit, insofern finde ich's gut. Aber ich bin deswegen nicht unbedingt mit allem einverstanden, was sie macht. Neulich habe ich sie glatt dabei erwischt, wie sie unser weißes Tuch wegschmeißen wollte. Sie meinte, mit dem ganzen Gekritzel darauf sieht die Küche aus, als hätte man ein Gehirn umgestülpt. Damit hat sie nicht ganz Unrecht, aber das ist ja gerade der Witz.« »Allerdings«, sagte ich, »und genau das nervt mich an ihr, diese ganzen pingeligen Vorschriften und Regeln, die sie eingeführt hat. Und dann, wie sie aussieht, dafür gibt es doch so ein Wort.« »Oh ja«, sagte George gefühlvoll, »umwerfend. Oder meinst du eher hinreißend?« »Nein, nicht ganz. Ich meinte eher aufgedonnert.« Er schob seine Brille hoch und sah mich unverwandt an. »Wenigstens weiß sie, wozu ein Kamm gut ist.« »Soll das etwa eine Anspielung auf meine Haare sein? Oder was willst du damit sagen?« »Nichts, gar nichts, überhaupt nichts«, wehrte George mit verlegener Miene ab. »Ach du Schande.« Jetzt wirkt er nicht mehr nur verlegen, sondern als ob er sich zutiefst unbehaglich fühlte. »Kopf runter, Luz, nicht hinschauen.« Vor dem Eingang der Rodwell-Zentrale stand Kill Kipps und neben ihm seine beiden engsten Mitarbeiter, Kate Godwin und Bobby Vernon. Bei Tageslicht wirkte Kipps noch schmaler als sonst. Wie üblich war er farbenprächtig gekleidet, aber sein Gesicht war fahl und auf seinem Kinn zeigte sich ein rötlicher Bartschatten. An seinem Uniformärmel war eine schwarze Trauerbinde befestigt, unter dem Arm hatte er ein dickes Bündel Dokumente geklemmt. Er hatte uns bereits entdeckt. Mist, hätten wir noch gekonnt, hätten wir Straßenseite gewechselt. Wir blieben vor den dreien stehen. Vernon war auffallend klein und schmächtig. Er sah aus, als hätte jemand von mehreren normalgroßen Agenten ein paar Scheibchen abgeschnitten und ihn daraus erschaffen. Godwin, eine Hörende wie ich, war so kalt wie Bodenfrost und vermutlich genauso hart, wenn man drauftrat. Die drei nickten uns zu, wir nickten ihnen zu. In dem anschließenden Schweigen schien jeder von uns seine übliche Liste von Feindseligkeiten und Beleidigungen herunterzubeten, nur ihm im Stillen, weil das Zeit sparte. »Tut uns leid, das mit Ned Shaw«, sagte schließlich. Kipps sah mich groß an. »Ehrlich? Ihr konntet ihn doch noch nie leiden.« »Stimmt, trotzdem. Das heißt nicht, dass wir uns freuen, dass er tot ist.« Seine schmalen Schultern schoben sich unter der schmucken, silberfarbenen Jacke himmelwärts. »Nicht? Na gut, das kann ich nicht beurteilen.« Wie so oft, wenn er mit uns sprach, wirkte Kipps verbittert. Heute kam seine Abneigung allerdings nicht so automatisch und so persönlich rüber wie sonst, dafür schien sie umso leidenschaftlicher zu sein. Ich entgegnete nichts. George öffnete zwar den Mund, als wollte er sich dazu äußern, ließ es dann aber bleiben. Kate Godwin sah auf die Uhr und spähte dann die Straße entlang, als wartete sie auf jemanden. Ich gab mir einen Ruck. »Wie ist es denn passiert?« »Typische Babypanne«, erwiderte Bobby Vernon. Kipps rieb sich mit der blassen Hand über den Nacken und seufzte. »Wir haben ein Gebäude an der Walpole Street observiert, ein Großraumbüro. Wir sind alles abgegangen und haben Messungen durchgeführt. Ein paar Agenten von Tandy waren einen Stock höher bei der Arbeit. Die verdammten Schwachköpfe haben einen Widergänger aufgestört und ihn über die Haupttreppe in unser Stockwerk getrieben. Er kam aus der Wand geschossen, vor der Shaw gerade stand, und hat sich seinen Kopf geschnappt, bevor einer von uns eingreifen konnte.« Kate Godwin nickte. »Er hatte keine Chance.« »Tut mir echt leid«, sagte ich noch einmal. »Tja, sowas wird wohl noch öfter passieren«, gab Kipps zurück. »Wenn nicht uns, dann irgendjemand anderem.« Er hatte immer gerötete Augen, aber heute kamen sie mir noch röter vor als sonst. »Heute Abend herrscht wieder mal höchste Dringlichkeitsstufe. Barnes lässt uns alle aufmarschieren wie die Tanzbären. Der Ausbruch in Chelsea ist der reinste Irrsinn. Es gibt überhaupt kein Muster. Jedenfalls kann ich keins erkennen.« »Es muss aber eins geben«, meinte George. »Irgendetwas wiegelt die Geister in dieser Gegend auf. Es gibt immer ein Muster, man muss es nur finden.« Kate Godwin verzog das Gesicht. »Ach ja? Daran sind schon die klügsten Babyköpfe gescheitert, Cubbins.« »Ich komme gerade von einer Besprechung hier bei Rodwell«, setzte Kipps nach. »Niemand kann sich die Sache erklären. Ihnen fällt nichts Besseres ein, als eine Parade der wichtigsten Agenturen abzuhalten, um die Bevölkerung zu beruhigen. Spinnen die? 1000 Leute werden evakuiert, die Geister stürzen ganz London ins Chaos. und die planen einen Karnevalsumzug. Die ganze Welt ist komplett verrückt geworden. Er sah uns finster an, als wäre die Parade unsere Idee gewesen. Dann schwenkte er seine Dokumente. Und seht ihr das hier? Das sind Kopien sämtlicher Berichte, die in den letzten paar Wochen von den verschiedenen Teams reingekommen sind. Erscheinungen, Flimmerer, kalte Punkte, die ganze Palette. Hunderte Vorfälle ohne jedes nachvollziehbare System. Das sollen sich jetzt alle Teambetreuer durchlesen und anschließend eigene Vorschläge machen. Als ob ich für sowas Zeit hätte. Ich muss auf eine Beerdigung. Er klatschte den Papierstapel ärgerlich gegen seine geballte Faust. Am liebsten würde ich das Ganze in den Müll schmeißen. Wir standen ein wenig verlegen da. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Dann gib die Berichte lieber mir, schlug George vor. Ich würde sie gern lesen. Dir! Kipps lachte trocken auf. Wie käme ich denn dazu? Du kannst mich doch nicht ausstehen. Soll ich dir erst die Füße küssen, oder was? Schnaubte George. Es spielt doch keine Rolle, ob ich dich mag oder nicht. Hier sterben Menschen. Vielleicht werde ich ja schlau aus den Berichten, dann haben wir alle was davon. Wenn du sie selber lesen willst, von mir aus? Wenn nicht, dann gib sie her. Aber schmeiß sie nicht einfach in den Müll. Er stampfte zornig mit dem Fuß auf und funkelte Kipps mit gerötetem Gesicht an. Kipps und seine Kollegen musterten ihn erstaunt. Auch ich war ein bisschen befremdet. Kipps sah kurz zu mir herüber, zuckte dann die Achseln und warf George die Unterlagen zu. Wie gesagt, ich will das Zeug nicht haben. Ich habe anderes zu tun. Wir sehen uns dann beim Karneval, falls Lockwood und Co. überhaupt aufgefordert wird, daran teilzunehmen, wovon ich nicht ausgehe. Er winkte uns flüchtig zu, dann tauchten die drei Fitz-Agenten in der Menge unter. Sollte das Nationalarchiv jemals von Geistern heimgesucht werden, wäre es eine echte Sisyphus-Arbeit, es zu durchsuchen. Das Gebäude umfasst 6 weitläufige Stockwerke, von denen jedes dicht an dicht mit 2,5 Meter hohen Regalen vollgestellt ist. Es ist größer als jede Fabrik und verwinkelter und labyrinthischer als jedes gotische Wohnhaus. Außerdem stolpert man überall über eifrige Leser, die in schummrigen Winkeln hocken, sich in alte Dokumente vertiefen und sich den Kopf über die Geschichte des Problems zerbrechen. Geschichte war hier lebendig, man roch und schmeckte sie förmlich. Wenn man sich eine halbe Stunde durch 100 Jahre alte Zeitungsausgaben gewühlt hatte, kam es einem sogar vor, als nehme man die Geschichte durch die Fingerkuppen auf. Ich folgte ihm in die Zeitschriftenabteilung im 4. Stock, wo er mir den Bestandskatalog zeigte. Eine ganze Reihe dicker, ledergebundener Wälzer, in denen alles aufgeführt war, was in diesem Stockwerk in den Regalen stand. Es gab auch ein mehrbändiges Stichwortverzeichnis mit den wichtigsten Meldungen aus jüngerer Zeit und Querverweisen auf sämtliche Berichte, die sich mit einem bestimmten Ereignis beschäftigten. Suchte man nach einem länger zurückliegenden Vorfall, musste man zu dem Regal mit der Zeitschrift gehen, der einen interessierte, sich die betreffende Ausgabe holen und die zahllosen vergilbten Seiten selbst durchforsten. Mit einer von George erstellten Liste bewaffnet ging ich ans Werk. Ich holte mir die Ausgaben des Cornhill-Boten und der Mayfair-Pastille vom Sommer 1883 und schleppte den Stapel zu den Leseplätzen, die sich hoch oben rings um den Lichthof befanden. Dort blätterte ich drauf los und hielt noch eine Meldung über die Heimsuchung am Hanover Square Ausschau. Nach kurzer Zeit kitzelte mich der muffige Geruch alter Tinte in der Nase und meine Augen schmerzten von der kleinen Schrift. Auch mein Verstand tat vom Überfliegen der vielen unwichtigen Meldungen regelrecht weh. Längst vergessene Streitigkeiten, längst verstorbene Damen der Gesellschaft, Abhandlungen über Religion und Vaterland, verfasst von selbstgefälligen, bärtigen Männern. Lauter Blabla, das schon zum Zeitpunkt seines Erscheinens niemanden interessiert hatte und ein Jahrhundert danach auch nicht spannender geworden war. Schnee von gestern. Wie konnte George bloß an so etwas Gefallen finden? Schnee von gestern. Denselben Ausdruck hatte Lockwood verwendet, als er vom Tod seiner Schwester vor 6 Jahren gesprochen hatte. Doch je öfter ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, wie gegenwärtig sie noch war und dass ihr Schicksal Lockwoods ganzes Handeln noch heute bestimmte. Mir fiel wieder ein, wie abweisend er letzte Nacht gewesen war, als er überhaupt kein Verständnis für mein Mitleid mit dem kleinen Geist gezeigt hatte. Und Holly Monroe hatte ihn darin heute natürlich noch bestärkt. Auch ihr ging es nur darum, dass der Fall abgeschlossen wurde. Unsere Begegnung heute Morgen hatte nur 5 Minuten gedauert, aber das waren schon 5 Minuten zu viel gewesen. Ich blätterte weiter, wanderte zwischen den Regalen hin und her und arbeitete mich durch Georges Liste. Dabei schweiften meine Gedanken ab. Jedes Mal, wenn ich an dem Bestandskatalog und dem Stichwortverzeichnis vorbeikam, musste ich an die Ereignisse vor 6 Jahren in der Portland Row denken. Als ich wieder einmal zu den Leseplätzen zurückging, entdeckte ich dort auch George, umgeben von Zeitschriften, aus denen er sich Stellen in sein Notizbuch abschrieb. »Schon was über den Geist gefunden?« fragte ich. »Nein, nicht das kleinste Fitzelchen Information. Ich mache gerade eine Pause und recherchiere etwas anderes.« Er gähnte und reckte sich.